Und die erste Lesung ist geschrieben von unserem Präsidenten der Weltkirche, Jan Paulsen. Die Adventgemeinde und die Zeichen der Zeit. Und ich möchte die Einleitung in meinen eigenen Worten ein bisschen auf der linken Seite 1 bis 5 ein bisschen fassen. Ihr wisst, die Adventgemeinde hat heute eine Besucherzahl von, man sagt, etwa 25 bis 30 Millionen Gottesdienstbesuchern weltweit. Wir haben die gegenteilige Tendenz, dass wir etwa 16 Millionen getaufte Glieder haben, aber etwa doppelt so viel in die Gemeinde kommen. Natürlich, Schweiz und Deutschland und die Österreicher nicht, die sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ dafür. Ja, aber die Tendenzen gehen auch in diese Richtung. Das ist sehr ermutigend. Aber weltweit betrachtet ist da eine Steigerung. Viele, viele Gemeinden erleben oder Kirchen erleben genau das Gegenteil. Viele Menschen gehen nicht in die Kirchen. Sie sind kirchenfremd geworden. Das ist ein gutes Zeichen. Wir wollen nicht überheblich sein, wir wollen nur Gott dankbar sein, dass es so ist. Und wenn man bedenkt, gerade in der Einleitung heißt es, was, Punkt 2, aus einer kleinen Gruppe von Gläubigen geworden ist. Wir müssen uns das mal richtig vergegenwärtigen. Vor etwa über 150 Jahren waren vielleicht 10, 15, 20, vielleicht 40, 50 Leute. Das war die Basis der Adventgemeinde. Und die meisten waren Jugendliche. Sie waren zwischen 17 und etwa 22 Jahre alt. Also wer über 40 und 50 schon war, das war schon mehr oder weniger ein Opa in dem Kreis. Da gab es ja einige, nicht Joseph Bates und 62 gestandenes Mannesalter. Kurz vor der Rente hätten wir gesagt, denkst du, die haben Gas gegeben, auch in dem Alter, weil sie miteinander etwas entdeckt hatten. Viele Menschen, die die Adventgemeinde verbinden oder an Adventgemeinde denken, denken an die Menschen, die dauernd die Wiederkunft Jesu vorhersagen. Und das ist Unfug. Bei der letzten Bibelstunde, die ich hatte mit jemandem, sagte ich das schon im Vorfeld, dass man immer das kommuniziert und verbindet. Das stimmt aber so nicht. Denn die Adventgemeinde hat noch niemals ein Datum berechnet. Historisch fixiert und bewiesen, noch niemals. Was diese Leute meinen, ist die Gruppe der Bewegung, Great Revival, Erweckungsbewegung von allen möglichen Kirchen. Da gab es die Adventgemeinde noch gar nicht. Die haben ein Datum berechnet. 1844, weil sie den Herrn erwartet haben. Reinigung des Heiligtums meinten sie einmal im Jahr. Wir haben es in der Bibelbetrachtung gelesen, studiert. Das ist die Wiederkunft Jesu, haben sie gemeint. Das war ein Irrtum. Und da sind viele Menschen enttäuscht worden. Und es gab dann eine Gruppe, wie es hier heißt, in Punkt 2, von Gläubigen, die nicht enttäuscht waren. Die waren auch enttäuscht, aber die sagten, was haben wir falsch gemacht? Wir dürfen nicht berechnen. Und aus dieser Gruppe ist dann später, im Laufe der Zeit, 20 Jahre später haben sich organisiert, die Gemeinschaft der Siebentags-Adventisten entstanden. Da heißt es in Punkt 3, diese Überzeugung, dass Jesus wiederkommen wird, diese Überzeugung gründete sich auf die Erfüllung der biblischen Prophezeiungen und auf die Zeichen, die diesem Ereignis vorangehen sollten. Wenn Menschen eine Naherwartung hatten, hatten sie immer einen Grund dafür oder Gründe. Die haben nicht plötzlich gesagt, aus dem heiteren Himmel, plötzlich eine Erleuchtung am Tisch, wo die Frau erschrocken ist und die Kinder, was hatten der jetzt? Jesus kommt wieder. Das war nicht der Grund, sondern sie haben Daniel, wie es hier heißt, und die Offenbarung studiert und sie haben geguckt, wo finden wir in dieser Prophetie in der Welt die Entsprechung. Durch Studium, durch die Bücher Daniel und Offenbarung. Und dann geht Jan Paulsen auf der linken Seite circa 5 auf 2, 3 Punkte ein, wo er auf die übrigen eingeht. Jetzt, Ich weiß nicht, wer damit zurechtkommt, wenn ihr dran denkt, die Übrigen. Bei Punkt 9 heißt es, die Endzeitübrigen. Ja, was ist damit denn gemeint mit den Übrigen? Und er versucht in dem ersten Abschnitt zu erklären, wie in der Geschichte es immer Übrige gegeben hat. Egal in welcher politischen Richtung auch, können wir auch denken, gab es immer Übrige. Gab es in der Nazi-Bewegung Übrige, die dagegen gekämpft haben? Also der Rest, die dagegen hält, eine andere Position vertritt als die Masse. Und das gab es immer. Für die Juden, bei den Juden gab es auch Übrige, fallen euch da einige ein? Die Masse sagte, das ist nicht der Messias, oder? Und da gab es ein paar wenige. Hanna, Simeon, ja, Maria und Josef, als sie mit dem Baby kamen, fällt mir gerade ein. Es gab also ein paar wenige, die gegen den Strom geschwommen sind. Die haben auf den Messias gewartet. Und so gab es auch in der Kirchengeschichte immer wieder Übrige. Und da sagt er hier in der zweiten Spalte, ganz oben, Punkt 1, sagt er eben, dass eben die Gemeinde oder die Frau in Offenbarung Kapitel 12, Frau und Gemeinde sind ja identisch in der Offenbarung, eben auch eine Geschichte erlebt hat, durcherlebt hat. Da wird beschrieben, dass der Drache zornig wurde und hinter der Gemeinde, hinter der Frau war, um sie zu töten. Das ist die Geschichte letzten Endes der Gemeinde. Das Christentum wurde geboren. Das Christentum hat sich ausgebreitet. Und was ist passiert? Das Christentum wurde zu einer Institution. Die ursprünglich die gute Nachricht tragen sollten, wurden dann kirchlich. Was haben sie angefangen zu tun? Zu verfolgen. Und auch da gab es Übrige. Die sagten, das geht nicht. Fallen euch da ein paar Übrige ein? Das Christentum sagte dann später, die Gläubigen, normalen Gläubigen dürfen die Bibel nicht lesen. Das kann nur der sogenannte Klerus, die heiligen Priester. Welche Übrigen gab es damals dann? Die Waldenser, die Albigenser, die sagten, nicht, wir wollen selber das Buch, die Bibel lesen und weh, du hast eine Bibel dabei gehabt. Dann wurdest du entweder ein Kopfkürzer oder du wurdest eingeheizt als Kebab oder du wurdest ertränkt, was immer. Die haben gar nicht gefragt, wie groß du bist. Ja. Die haben dich einfach geköpft. Das heißt, in der Zeit des Christentums gab es mehrere Übrige. Darauf geht er ein Stück weit ein, nicht? Und irgendwann wurde eben die Kirche so ein Instrument. Da gab es dann einen sogenannten Martin Luther. Der sagte, niet. Was hat er gemacht? 95 Thesen. Vor einigen Tagen war der Martin Luther-Tag, der Reformationstag. Und er hat die 95 Thesen an die Wand geknallt, an die Tür. Und was hat die Kirche gemacht? Sie hat ihn versucht zu eliminieren. Martin Luther wollte nie eine Gegenbewegung, niemals. Aber es ist entstanden durch die Proteste. Und immer mehr haben sich angeschlossen, Kurfürsten haben sich angeschlossen und irgendwann ging es nicht mehr und es entstand die evangelische, die protestierende, die protestantische Richtung. Als Übrige. Danach, als die Protestanten sich entwickelt haben, groß sich vermehrt haben, dann gab es ein paar andere Leute, die sagten, ja Moment mal, ihr seid gut in die Richtung gegangen, aber das ist zu wenig, geht weiter. Was ist dann entstanden? Die sogenannten Freikirchen. Die haben angefangen mit den Wiedertäufern. Warum Wiedertäufer? Warum hat man sie so genannt? Bitte? Die Erwachsenentaufe. Die sagte, wie kann ein Mensch sich als Baby entscheiden? Wie kannst du für einen Menschen dich entscheiden? Das ist nicht möglich. Und deshalb die Entscheidung im Erwachsenenalter. Dann wurde von der protestantischen evangelischen Seite wurde Aggressivität und Kampf angesagt gegen die sogenannten Wiedertäufer. Es hat sich dann vieles daraus bewegt. Zum Beispiel die Methodisten, die Baptisten, und alle anderen möglichen Freikirchen, die daraus entstanden sind. Und irgendwann gab es Haufen Freikirchen, gab es viele Richtungen, da gab es eben diese kleine Gruppe. Die sagte, was haben wir hier falsch gemacht? Und dann heißt es hier in Punkt 5, in der zweiten Spalte, die Existenz der Übrigen ist allerdings kein Zeichen dafür, dass er den Rest der christlichen Welt vernachlässigen würde. Also wenn wir über die Übrigen sprechen, dann heißt das nicht, dass die anderen schlecht sind. Ja, das wäre ja was, hä? Wenn wir das sagen würden. Das hat keine Existenzberechtigung, dieser Gedanke. Wenn das so ist, dann muss der korrigiert werden. Dieser Gedanke stimmt nicht. Und der Gedanke der Übrigen heißt auch nicht, dass es die einzige Richtung ist, die Heil den Menschen bringt. Auch ein Irrtum. Wir werden darauf noch näher eingehen. Dann im zweiten Punkt, in etwa Punkt 7 in der zweiten Spalte, 7-8, da heißt es, diese Übrigen haben gewisse Zeichen, Anzeichen, dass wir sie identifizieren können. Und hier wird der Text erwähnt in Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Und wer seine Waffenrüstung dabei hat, ich lade euch ein, diesen guten Text zu lesen. Inwiefern jetzt in der Kirchengeschichte der Gedanke der Übrigen jetzt auf den Text in die Identifizierung der Adventgemeinde gelangt wird. Offenbarung Kapitel 12, Vers 17, da heißt es, in Offenbarung Kapitel 12, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Das heißt, in dem Kampf gegen die Gemeinde, die Frau steht als Symbol für Gemeinde, für Kirche, für christliche Kirche, entstand ein Kampf gegen Drache. Wer ist der Drache? Es wird erwähnt vorher, Satan, der Verführer. Und jetzt gegen die Übrigen, das heißt in der Chronologie der Zeit, am Ende dieser Zeit, wo es berichtet wird, in Kapitel 12, gegen diese Leute zu kämpfen. Welche Leute? Die halten Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Zwei Punkte werden hier erwähnt und der Jan Paulsen geht ganz unten eben darauf ein und sagt, das ist die Identifikation für unseren Auftrag für die Adventgemeinde. Das sind wir damit gemeint, so sagt er. Um diese zwei Punkte besser zu verstehen, was ist die Gebote Gottes? Die 10 Gebote. Und alles, was der Herr sagt. Das sind Menschen, die bereit sind, ohne Kompromisse Gott nachzufolgen und die Gebote zu halten und hochzuhalten, einschließlich des Sabbattags. Da sagen mir die Leute, nein, das stimmt nicht. Dann sage ich, ja Moment, was ist an den Geboten schlecht? Ist es schlecht, dass ich dich nicht töte? Nein, das ist gut. Ist es schlecht, dass ich an deine Frau nicht rangehe? Nein, das ist gut. Ist es schlecht, dass ich dich nicht belüge? Nein, das ist gut. Ist es schlecht, dass ich Gott anbete? Nein, das ist gut. Dass ich deinen Namen nicht missbrauche? Ja, das ist gut. Dass ich was anderes nicht begehre? Ja, das ist gut. Vater und Mutter, ja, was ist denn das Problem? Der Sabbat. Aha. Nur weil du meinst, der Sabbat ist nicht gut, willst du alle Gebote über Bord schmeißen? Hast du schon mal die Gedanken gemacht, dass der Sabbat auch gilt? Als biblisches Gebot? Also, auch einschließlich des Sabbats natürlich. Gebote hochhalten. Nicht, dass die Gebote uns erlösen wollen, aber unser Leben orientieren wir danach und Gott gibt Kraft dazu. Aber der zweite Punkt heißt es hier, und haben das Zeugnis Jesu. Ja, da wird es ja spannend jetzt. Was ist denn damit gemeint? Die haben das Zeugnis Jesu. Und ich würde hier noch zwei Texte hinzufügen, und zwar in Offenbarung 19,10 wird erwähnt, was ist das Zeugnis Jesu? Die Bibel legt das ja selber aus. Wir brauchen nicht das Kommentieren großartig. Und da heißt es in Offenbarung 19,10, Johannes sagt, ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Schon wieder diese Formulierung. Bete Gott an, das Zeugnis Jesu ist aber der Geist der Weissagung. Ja, das ist ja interessant. Ich möchte, dass niemand Hirnblähungen bekommt oder Hämorrhoiden. Ihr Lieben, dieser Text erklärt sich selber. Und wenn wir jetzt Offenbarung 22, 8 und 9 aufschlagen, wird erklärt, was der Geist der Weissagung ist. Und da heißt es, die gleiche Situation, die in 19,10 berichtet wird, und hier heißt es, tu es nicht, ich bin deiner und deiner Brüder Mitknecht, den Propheten. Das heißt, Zeugnis Jesu wird ein wenig später als Geist der Weissagung erklärt und ein wenig später als Propheten. Das bedeutet, dass es eine Gemeinde sein kann und muss, die das Wort Gottes, die Gebote Gottes hochhält, aber auch der prophetischen Gabe, was der Gemeinde geschenkt ist nach Epheser 4, auch vertraut, auch glaubt, auch was sagen lässt. Und ich denke, dazu braucht man nicht viel mehr sagen. Die Texte sind eindeutig. Gott möchte uns ermutigen, dass wir einfach vertrauen. Das ist der zweite Punkt. Und dann kommt er zu dem dritten Punkt auf der dritten Spalte und sagt, die übrigen, sie haben nicht nur diese Identifikation, sie sind nicht nur in einer Zeit, wo sie auftauchen, sondern was ist der Gedanke der übrigen? Auf der dritten Spalte, etwa Punkt 2, 3, da heißt es, die übrigen haben einen Auftrag für diese Welt. Und es geht um Erlösung, weil Jesus wiederkommen wird. Wenn also die übrigen die Identifikation erfüllen, aber den Auftrag nicht erfüllen, sind sie keine übrigen. Denn wenn sie den Auftrag ausführen, dann sind sie übrige. Ja? Und da heißt es hier in Punkt 6 etwa, in der Mitte, ein bisschen drüber in dem Abschnitt, die übrigen der Endzeit sind ein Zeichen für Liebe, liebevolle Fürsorge, die er anderen durch sie erweisen möchte. Wenn die übrigen den Auftrag ausführen, geht es nicht um Gemeindezugehörigkeit alleine. Das ist eine Familie, das ist implementiert, das ist eingeschlossen, okay. Aber es geht in erster Linie um Erlösung. Ich hatte jemanden in der Bibelstunde, wir hatten über Erlösung gesprochen. Und dann sagte er, es geht um Erlösung. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, erlöst werden. Und er sagte zu mir, bitte jetzt noch nicht, erst in 3 bis 5 Jahren. Und dann sagte ich zu ihm, weißt du, ich habe eine Bitte. Schlag mal den Text auf. Der hat den Text aufgeschlagen. Schreibe neben den Text bitte hin, noch nicht, erst in 3 bis 5 Jahren. Dann habe ich angeschaut. Ich sage, ja bitte, schreib das hin. Und dann hat er es richtig verstanden. Das heißt, ich gebe dir ein Geschenk, sagt der liebe Gott. Nimm es, du kannst es annehmen, du kannst diesen Bund schließen, es gehört dir. Aber erst in 3 bis 5 Jahren. Was kann alles in 3 bis 5 Jahren passieren? Die übrigen haben den Auftrag, die Erlösung hinauszutragen. Und wenn sie es nicht tun, sind sie nach der biblischen Definition keine übrigen. Nur weil sie einer Gemeinschaft gehören, sind sie nicht allein deswegen übrige. Denn wenn sie das erfüllen, was da steht, und wenn wir nicht Botschafter der Liebe sind, der Verkündigung der Erlösung durch Jesus Christus, dann haben wir ein Riesenproblem. Und dann geht der Jan Paulsen auf die Zeichen der Zeit. Ich meine, dieses Wort, Zeichen der Zeit, wird ja oft verwendet und gebraucht. Und ganz unten heißt es, wozu diese Zeichen der Zeit dienen sollen. Welche Bedeutung denn? Und als erstes nennt das ganz unten in Punkt 9, Spalte 3, 9, 10 könnte man schon fast sagen, heißt es, sie helfen uns, unsere Augen fest auf unsere Hoffnung zu richten. Das heißt, wir sehen die Zeichen der Zeit, die drumherum passieren, oder? Wir sehen die Finanzprobleme. Wir sehen die ökologischen Probleme. Wir sehen all das Ganze durcheinander. Krieg und Getümmel, diese sogenannten Zeichen der Zeit. Aber wo soll das uns hinbringen? Wohin soll das uns führen? Unsere Hoffnung aufrichten. Ja, warum denn? Es heißt hier auf der Seite 5, erste Spalte, Punkt 2, 3, ich zitiere daraus, da heißt es, die Zeichen werden deshalb nicht nur die Erinnerung an die Hoffnung in uns lebendig halten, sondern uns versichern, dass sein Versprechen nach wie vor gilt und er uns nicht vergessen hat. Es heißt, er wird kommen. Die Wiederkunftshoffnung, wie es heißt in Punkt 5, lebendig halten. Ja, Entschuldigung, ist das falsch, dass die Zeichen der Zeit die Wiederkunftshoffnung lebendig halten? Das ist doch gut. Das ist eine Orientierung in dieser Welt. Und dann, zweitens, ab Punkt 5 sagt er, wir in Punkt 7, 6, 7, jede Generation ist möglicherweise die letzte Generation. Und die Menschen haben so gelebt. Sie haben daran geglaubt. Es kann zu meinen Lebzeiten kommen. Jesus kann kommen. Entschuldigung, ist das schlecht? Ist doch gut. Und dann drittens, in Punkt 8 und 9 heißt es, die Zeichen der Zeit sollen uns dazu hinbringen, dass wir unseren Auftrag, wie wir vorhin schon gesagt haben, erfüllen. Dann heißt ganz unten Aufmerksamkeit, also der Satz beginnt schon, wir weisen auf Christus als die eigentliche Quelle unserer Hoffnung hin und lenken die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf die Zeichen seines Kommens, um auch andere zu dieser Hoffnung zu ermutigen. Das heißt, wenn ich sehe, es steht vor der Tür, dann soll ich mit dem Feuer hinausgehen und sagen, es steht vor der Tür, der Herr kommt. Und mit einer Dringlichkeit, dass es für den Menschen, wenn er das Geschenk der Erlösung nicht annimmt, vorbei sein kann. Jetzt überlegt mal, wenn ihr wüsstet, er kommt. Und wenn es tief im Herzen wäre, wie dringlich würdest du das weitergeben? Jeder Einzelne. Wenn du wüsstest, in einer Woche, er kommt. Wir wissen es nicht. Wir wollen es nicht berechnen. Aber angenommen, es wäre so. Um diese Dringlichkeit geht es. Dass diese Dringlichkeit uns motiviert, andere zu Christus zu führen. Und dann auf der Seite 6 spricht er zwei Warnungen aus. Zwei Warnungen. Und ich glaube, dass die Warnungen gut sind. Er sagt hier etwa Punkt 6, 5, 6 sowas, wenn es diese Verkündigung, diese Naherwartung, wenn es zu Angst, Unsicherheit und Verurteilung gegenüber anderen Menschen führt, dann ist etwas falsch an der Art und Weise, wie wir die Zeichen des Kommens Christi deuten. Wir wollen nicht einheizen und nach dem Motto Pfeffer noch streuen, wo es noch brennt, auf die Wunde. Das ist Unsinn. Das wollen wir nicht tun, wenn es Panik auslöst. Und wir wollen auch nicht, wie es in Punkt 8 heißt, wir wollen auch nicht spekulieren. Es gibt die tollsten Ideen, wann er kommen wird, so Spekulationen. Gott sei Dank nicht so viel in unseren Kreisen, aber die gibt es auch. Wann exakt und Berechnungen, vielleicht wann es sein könnte, in etwa, nicht der Zeitpunkt, aber in etwa. Ja? Dazu sind wir nicht beauftragt. Wir sollen das, was klar ist, verkündigen, aber wir sollen nicht spekulieren. Wir sollen die Dinge einfach ruhen lassen, die wir nicht vielleicht bis ins Detail erklären können. Und dann heißt es hier in der zweiten Spalte, etwa Punkt 2, wir sollten mit Gewissheit über all das sprechen, was in der Heiligen Schrift klar bezeugt wird, uns aber davor hüten, unsere persönlichen Spekulationen zu verkündigen, als handle es dabei um göttliche Offenbarung. Das ist, glaube ich, eine gute Warnung. Aber dann kommt er zu der zweiten Warnung, ab Punkt 3 oder 4. Auf der anderen Seite wäre eine größere Gefahr, genauso, wenn wir die Zeichen ignorieren würden, sagt er hier. Dann heißt es hier in Punkt 5, dann schwindet auch bald das Element der Naherwartung und auch das persönliche Interesse am Auftrag der Gemeinde geht dann verloren. Und das wäre für die Gemeinde eine Tragödie. Ich habe mir den Hinweis hier gegeben, könnte es sein, dass die Christenheit dieses Dringliche, diese Naherwartung nicht mehr hat, dass das ein Zeichen für sich ist, für die letzte Zeit? Könnte das sein? Weil dann, wenn das so wäre, dann sollten wir uns wirklich ermutigen, auch diese Zeichen der Zeit nicht zu ignorieren. Warum? Weil Jesus Christus, er selber diese Zeichen gegeben hat als Lebensorientierung. Dann heißt es ganz unten, Punkt 10 in der zweiten Spalte, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um diesen Gefahren zu entgehen. Eine übermäßige Besorgnis hinsichtlich der Zeichen kann ebenso ungünstig sein wie ihre Nichtbeachtung. Man sagt auf der letzten Spalte rechts, ganz unten im letzten Punkt, lasst uns also in Besonnenheit leben, während wir auf das Kommen des Herrn warten. Die Zeichen der Zeit sagen uns, dass er vor der Tür steht. Jede Generation zu jeder Zeit hat diese Naherwartung gehabt. Jesus kommt bald. Und ich meine, es ist gut, wenn wir als die Generation, die mögliche Generation sein könnte, wir wissen es nicht, aber es könnte sein, dass wir sie dennoch in unserem Herzen haben sollten. Denn wenn man guckt, wir wissen so viel, wir können so viel, aber wir zerstören auch so viel. Wie niemals zuvor in der Geschichte war die Menschheit so weit wie heute. Wir haben uns entwickelt in den letzten 150 Jahren im Wissen, in der Entwicklung, im Können, ging rapide so hoch. Das wäre toll, wenn die Aktien so hoch gehen würden, ja? Wie unser Wissen so hochgeschossen ist. Aber mit dem Hochschießen des Wissens ist die Verantwortungslosigkeit und die Zerstörung mit einhergegangen. Beobachtet ihr das? Obwohl wir vieles können, obwohl viele Menschen, die meisten Menschen, 1,5 Milliarden oder mehr, nicht hungern müssten, sie hungern heute. 1,5 Milliarden, und ich bin noch sehr sachte, manche sagen über 30%, sie hungern heute. Keiner müsste hungern, obwohl wir so viel können. Zerstören wir enorm, weil wir mit Macht und Verantwortung nicht umgehen können. Das ist eine menschliche Schwäche. Nur Gottes Führung kann uns da korrigieren. Und deshalb summa summarum, wenn die Adventgemeinde an das Ende denkt, bitte nehmt einen Buchstaben und setzt es vor das Wort Ende. Und zwar das Wort W. Wenn wir an das Ende glauben, woran glauben wir? An die Wende. Wenn die Wende nicht da ist, haben wir ein Riesenproblem. Wir sind nur noch Dramatiker, Weltuntergangspropheten und was weiß ich was. Und das macht den Leuten Angst und Bange. Wo ist dann die Hoffnung? Die Hoffnung ist da, wenn das W vor dem Ende ist. Nämlich Wende. Und diese Gebetstagslesungen sollen uns dazu hinführen, auch die Vertiefungen, die grünen Seiten, dass wir an diese Wende glauben, dass wir diese Wende den Menschen weitergeben. Es gibt nach dem Dickicht, nach dem Nebel, es geht dahinter weiter. Es beginnt die Ewigkeit. Es beginnt eine Zeit ohne Leid, ohne Zeichen dieser Zeit, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Krankheit. Ich sagte zu einer jungen Dame, und wenn das dann kommt, die Wende, dann werden wir alle älter werden. Und die hat mich angeguckt. Was? Wir werden älter werden, aber wir werden nicht altern. Und da hat sie wieder gestrahlt. Natürlich, nach 1 Million Jahre werden wir sagen, weißt du noch damals, vor 1 Million und 50 Jahren, als wir in Örtlimat waren, als wir miteinander darüber nachgedacht haben? Wir werden älter, aber wir werden nicht altern. Wir werden liebe Menschen, die wir vielleicht verloren haben, wiedersehen. Wende, Wende ist Hoffnung. Da ist Sonnenschein, da ist Klarheit, da ist Schönheit, da ist Gesundheit wartet auf uns. Das ist die Hoffnung und das soll man diesen Menschen bringen. Und ihr Lieben, es heißt ja Gebetstagswoche, Gebetstagslesung. Und ich möchte jetzt 2, 3 Geschwister bitten, die ich angesprochen habe, nach vorne zu kommen. Und ich bitte euch, bleibt ihr sitzen und wir werden vorne eine Gebetsgemeinschaft halten, stellvertretend auch für eure Gebete, schließt euch dem an. Und wir werden Gebete zu Gott sprechen, dass der liebe Gott einfach uns segnet und führt, diese Wende, diese Hoffnung in unserem Herzen halt hält. Und dann werde ich mit einem Gebet dann schließen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Danke, dass wir miteinander beten dürfen. Dass wir unser Haupt zu dir hochheben dürfen. Und es ist für uns eine große Ehre, unseren allmächtigen, großen Gott anzubeten. Bitte führe uns jetzt in diesen wenigen Minuten der Gebetsgemeinschaft, die wir gemeinsam sprechen. Danke dafür, Herr. Amen.
Danke, Vater. Danke, dass wir die Hoffnung dürfen haben, dass du wiederkommst mit Jesus. Und ja, nicht nur die Hoffnung, sondern die Gewissheit. Und wenn jemand in diesem Raum ist, der die Gewissheit nicht hat, Herr, dann bitte ich dich, dass du denjenigen berührst, dass du ihn anrührst und dass du ihm die Gewissheit schenkst, dass du gleich wiederkommst. Ja, Herr, mach uns alle bereit, den Auftrag, den du uns gestellt hast, den wir eigentlich schon lange haben, den wir schon x-mal gelesen haben, den Auftrag, die Botschaft und das Evangelium weiterzubringen. Mach uns bereit, dass wir das tun können. Und dass wir keine Entschuldigung suchen dafür, weder jung noch alt, weder krank noch gesund, irgendetwas kann eine Entschuldigung sein. Schenk uns das Feuer, Herr, für dich und für den Auftrag. Ja, damit ganz viele Menschen einfach den Weg noch finden dürfen, bevor du wiederkommst. Aber Herr, komm bald, das ist mein Gebet.
Himmel, ich möchte dir danken für diese Gemeinde hier. Hab dir Dank für die Gaben und Fähigkeiten, die hier sind. Und habe auch Danke, dass viele hier die Gemeinde unterstützen mit Gebet. Habe auch Dank für die Woche jetzt, wo wir immer wieder zu dir kommen dürfen, uns neu wieder auf dich einlassen dürfen, dass wir wissen dürfen, ja, dass du immer bei uns bist, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir so leben können, wie du es möchtest. Und dass du in unseren Herzen wohnst. Hab du, Herr, Dank dafür. Amen. Amen.
Vater im Himmel, auch ich möchte dir danken, dass du uns eine Gemeinde hast gegeben, wo wir uns versammeln können, wo wir uns gegenseitig Kraft geben können. Du hast uns aber nicht nur eine Gemeinde gegeben, eine Gemeinschaft, du hast uns auch einen Auftrag gegeben in dieser Gemeinde. Hilf uns auch da, dass wir gemeinsam diesen Auftrag erfüllen können. Gib uns die Liebe, die wir brauchen, dass wir rausgehen zu den Menschen. Und gib uns genügend Liebe, dass wir auch in der richtigen Art und Weise auf die Leute zugehen können. Dass wir nicht Angst verbreiten, sondern dass wir wirklich Hoffnung in die Welt heraustragen können. Dass wir die frohe Botschaft, das Evangelium, den Leuten weiterbringen können. Vater, du siehst, dass es in dieser Welt ziemlich alles schief geht. Wir sind eine Welt, die immer mehr weiss, die immer mehr kann, die immer mehr Gutes könnte machen, und doch macht die Welt immer mehr Schlechtes. Gib uns auch hier die Liebe, zeig uns die Verantwortung, lass uns auch hier unsere Verantwortung wahrnehmen, die wir haben in dieser Welt, all diesen Leuten, die viel näher am Krieg, am Kriegsgeschrei und am Leid sind, als wir hier. Amen. Amen. Amen.
Herr, ich möchte danken, dass du mit jedem von uns, der da drin ist, ein Ziel hat, mit jedem Mensch auf der Welt, dass du Zukunft hast und dass du noch so manches vorhast mit uns. Und hilf dir, dass wir an dem, was du mit uns vorhast, dass wir das auch dürfen sehen und auch dürfen das machen. Hey, danke dir, dass du mit uns eine Zukunft hast, wo sich lohnt, etwas, wo einfach der Hammer ist, wo jeder toll kann finden. Und hilf dir, dass wir die Freude, die wir haben dürfen, dass wir wissen, dass du noch so viel manchmal mit uns vorhast, noch so manches Gutes, dass wir dürfen so ein Strahlen aufs Gesicht bekommen, dass wir dürfen so ein Licht sein, wo andere sehen, dass es wirklich noch etwas gibt, wo sich lohnt, dass nicht einfach nur ein dahin Leben ist auf dieser Welt, sondern dass es eine Zukunft gibt.
Ja, lieber Vater, du hast unsere Gebete gehört, die paar wenigen, und die Aufrichtigkeit unseres Herzens gesehen. Du hast aber auch die Gebete gehört, die vielleicht im Stillen zu dir emporgesandt worden sind jetzt. Bitte, nimm sie an. Im Namen Jesu Christi, diesem mächtigen Namen, den du eingesetzt hast, über alle Namen, erfülle sie zu deiner Verherrlichung. Schenke Erweckung, schenke Belebung. Lass uns gemeinsam nach vorne gucken, auf das Ziel gerichtet. Lass uns mehr von der Wende reden, als nur von negativen Dingen. Aber lass uns bewusst sein, Herr, dass wir einen Auftrag haben, Menschen von dieser Wende zu erzählen. Gebrauche uns als deine Werkzeuge. Und wir loben und preisen dich dafür im Namen Jesu. Amen.